Wie ist das eigentlich so, in einer Männerdomäne zu arbeiten?
Team, neuer Sonntag, neue Folge. Und ihr wisst ja inzwischen, dass ich teilweise auf sehr wilde Art und Weise zu unseren Team-Members komme. Und so auch dieses Mal. Ich habe sie nämlich in der Maske bzw. im Styling bei Servus TV getroffen, auf der Durchreise. Sie in der Sendungsvorbereitung. Ich hatte da mein Shooting für die Formel E. Und ja, und wir hatten den gleichen Koffer und das hat uns schon gereicht, um uns zu connecten und diese Folge aufzunehmen. Sie ist eins der Gesichter bei Servus TV im Sport, ist ein absoluter Allrounder und öffnet sich heute für uns, obwohl sie gar nicht so gerne über sich selbst spricht. Aber für euch macht sie es gerne und es ist eine wirklich coole Folge geworden über Mut und Selbstbewusstsein, über ihren Werdegang natürlich ins Fernsehen, was ihr an ihrem Job am wichtigsten ist und vieles mehr. Also hört jetzt rein, genießt diese Stunde und lasst euch inspirieren. Heute aus Österreich von Alina Marzi.
Diese Folge wurde postproduziert von Axen Media und alles, was ihr über Andy Axen und Axen Media wissen müsst, das findet ihr in den Shownotes.
Ja, Classic, hast du wahrscheinlich 7 Millionen Mal gehört.
Absolut, die Never-Ending Story.
Und hast du eine Standardantwort? Hast du irgendwas, was du dann sagst oder lächelst du und versuchst es unter den Teppich zu kehren?
Also ehrlicherweise, wenn die Zeit nicht ausreicht, dann ist sie meistens recht kurz. So nach dem Motto, ich empfinde das als ganz normal und als nichts Außergewöhnliches, weil ich es tatsächlich in meinem Alltag zum Glück auch nicht so spüre, muss ich zugeben. Mag sein, dass das etwas privilegiert ist, aber ich stelle mir die Frage täglich zum Glück nicht. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon auf einem richtigen Weg.
Ja, voll. Und ich dachte mir letztens noch, weil ich auch mit irgendjemandem über genau dieses Vorteil gesprochen habe, welche Arbeitsbereich ist eigentlich keine Männerdomäne heutzutage, ne? Also vielleicht noch so Fashion oder Beauty.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch da sind wahrscheinlich die Herren in den C-Levels. Also ich habe immer das Gefühl, wir haben überall eigentlich die gleichen Themen so.
Absolut. Also es ist jetzt nicht, weil ich Motorsport mache oder weil ich Fußball mache so. Ich mache ja auch Veranstaltungsmoderationen und ich muss sagen, meistens ist das Publikum männlich. That's it. Ob man es gut findet oder nicht.
Ja, aber wie schön, dass du sagst, du fühlst dich da stark und bestärkt und nicht irgendwie negativ, mit irgendwas Negativem behaftet in deinem Job. Das ist, wie du sagst, vielleicht auch privilegiert. Bless you, so soll es gerne für alle am liebsten sein. Also denkst du überhaupt nicht darüber nach sozusagen oder hattest du auch nie irgendwelche Momente?
Doch, natürlich denke ich drüber nach. Ich glaube, jede Frau denkt zu einem gewissen Grad darüber nach. Nein, ich hatte zum Glück nie, Klopf auf Holz, irgendwelche Probleme, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, dass wir auch zum Glück mittlerweile schon recht weit sind. Vermutlich noch nicht dort, wo wir hinwollen oder hin müssen. Aber ich war jetzt sicher nicht die Vorreiterin, sage ich jetzt einmal. Also da haben schon viele coole Frauen vor mir einen Top-Job gemacht. Deshalb ist zum Glück niemand mehr überrascht, mich in dieser Position zu sehen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und ich muss auch sagen, wenn ich unsere Redaktionen anschaue, die sind nicht männlich dominiert. Und das ist schon richtig cool. Und auch in einem Fahrerlager, da gibt es so viele Frauen, die dieses ganze Werk am Laufen halten. Sieht man vielleicht nicht so offensichtlich, aber ich fühle mich da tatsächlich nicht in der Unterzahl. Und das ist richtig cool.
Das ist richtig cool und da wollen wir heute in unserer Unterhaltung und in den nächsten, keine Ahnung, 40, 60 Minuten, je nachdem, wie wir hier durchkommen und wie wir uns verquatschen, ein bisschen tiefer einsteigen. Und bevor wir das machen, du hast mir gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört, deswegen weißt du jetzt vielleicht auch, dass du dich jetzt nochmal selber vorstellen darfst, also die Kategorie würde ich FIFA-Karte nennen, aber was immer dir hilft, in den richtigen Vibe zu kommen, Quartett oder Steckbrief oder whatever it is, was müssen wir über Alina Marzi wissen?
Was müssen wir über Alina Marzi wissen? Damit sind wir auch schon eigentlich bei der schwierigsten Frage tatsächlich. Also ich begebe mich heute absolut aus der Komfortzone. Ich tue mir immer noch schwer, die Fragen nicht zu stellen, sondern zu beantworten.
Lass einfach laufen.
Und tatsächlich spreche ich auch nicht gern über mich. Das finde ich das Tolle am Sport, dass es da immer um die Emotion, um die Leistung geht. Das liebe ich sehr. Und trotzdem freue ich mich sehr, dass wir das da heute ausprobieren. Was muss man über mich wissen? Ich bin 28 Jahre alt, bin Sportmoderatorin, hauptsächlich in der MotoGP im Einsatz, mache aber auch eine Sport-Talkshow, immer wieder beim Fußball im Einsatz und sage das immer, das klingt so kitschig, aber ich darf tatsächlich meinen Traum leben, sowohl beruflich als auch privat. Haben wir vor 4 Jahren einen Hund geholt, was eigentlich so gar nicht in den Lifestyle hineinpasst. Aber es ist die Riesenbereicherung. Ich blühe so mit ihm auf und es ist der total schöne Ausgleich. Und irgendwie mit dem richtigen Support und wenn man es wirklich will, dann geht alles.
Ja, erklär sofort, wie läuft es denn mit dem Hund? Weil du bist ja auch mega viel unterwegs. MotoGP ist ja wirklich all over the place. Ich habe letztens gesehen, du machst auch deutschen Fußball, DFB-Pokal. Da warst du in
Leverkusen.
Ja,
war ich im Einsatz.
Also weißt du wirklich überall.
Vor allem DFB-Pokal war dann sowas Spontanes. Also du kennst das, wie das in unserem Job ist. Da kann immer mal ein Anruf hineinkommen und dann muss man schnell sein. Er ist ein Zweifamilienhund seit Anfang an. Ich teile mir das mit meinen Eltern.
Nice.
War ein langer Weg, war viel Überzeugungskunst notwendig. Also mein Papa war so der Hund oder ich. Also richtig heftig. Und jetzt
eifersüchtig.
Ist es, und jetzt ist es so klassisch Dad and the Dog. Also absolutes Dreamteam, ein Herz und eine Seele. Meine Mama und ich sind damals so ganz spontan und geheim dann ins Tierheim. Sie hat den Kleinen gehalten, geheult, zu Hause angerufen, gemeint, ich kann ihn nicht mehr in den Zwinger setzen. Und so sind wir zu dem Hund gekommen. Ja. Der Ben.
Kennst du diese Reels, wo dann immer so die Väter gezeigt werden, so the dad who didn't want the dog? Das ist wirklich genauso.
Genau so. Es ist genauso. Und es ist wunderschön zu sehen. Und der Hund ist super cool und entspannt, bekommt vermutlich auch immer das Beste aus beiden Welten, weil immer dort, wo er ist, ist er gerade das Highlight. Und alles dreht sich um ihn. Und
ja, klingt geil.
Ich lieb's sehr.
Du hast noch gesagt, du lebst deinen Traum. Und davon abgesehen, dass ich es überhaupt nicht kitschig finde, sondern einfach sehr real und vielleicht maximal nur kitschig für Leute, die das nicht nachvollziehen können. Hm. Aber es ist eigentlich nur nice. Erzähl uns mehr von diesem Traum. Wie kam es dazu? Woher kommt deine Passion für den Sport, für die Moderation, fürs Reisen? Gehört ja sicherlich auch groß dazu.
Tatsächlich stand Reisen nie auf der Liste.
Ah ja, okay.
Ich wusste immer, was ich werden wollte. Lustigerweise, so rückblickend betrachtet, finde ich, ist immer damit sehr gesegnet. Ich meine, einerseits dann auch schwierig, wenn es nicht klappt. Aber für mich hat sich nie die Frage gestellt, was mache ich mal mit meinem Leben? Wo will ich hin? Ich war immer schon sehr sportbegeistert, komme aus einer Sportlerfamilie. Mein Papa war Profifußballer. Seit ich denken kann, war er Fußballtrainer. Und wir haben die Wochenenden am Fußballplatz verbracht. Und wenn nicht, dann lief die Sportschau. Natürlich. Und da war für mich eigentlich früh klar, ich will irgendwas in diese Richtung machen. Musste jetzt nicht zwangsläufig Fernsehen sein anfangs. Ich finde aber, dass du im Fernsehen ganz viele tolle Möglichkeiten hast, mit Bild, mit Ton zu spielen, dass du meist näher dran bist als viele andere. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und von dem her hat sich dieser Traum dann irgendwann so gebildet. Und dann war halt die Frage, wie wird man das? Und die kann dir niemand beantworten.
Ich wollte gerade sagen, die Frage stellen also mir auch viele, dir bestimmt auch immer wieder vor allem so Girlies auf Insta, die schreiben Hallo und erzähl doch mal und so. ja, und das Ding ist, ich glaube, da enttäuscht man auch ganz viele, weil das immer so die Hoffnung irgendwie gibt, dass es da so einen Tipp gibt, den
absolut
man dann anwenden kann, der dann mit Sicherheit einen Erfolg erzielt. Aber so ist es nicht.
Nein. Und so wie du sagst, weil du die Insta-Girlies schon ansprichst, ich finde es toll, wenn wir in irgendeiner Form Inspiration sein können, ohne dass das jetzt anmaßend klingen soll. Aber es gibt diese eine Antwort nicht. Das Einzige, was ich immer nur sagen kann, Fangirl zu sein, da ist man meistens fehl am Platz. Also
spannend.
Hingabe, Leidenschaft für diesen Job, für diesen Beruf und für diesen Sport braucht man, glaube ich, sonst macht man das auf Dauer nicht lange mit, denn so traumhaft wie das Ganze ist, du wirst es wissen, es ist schon tough, es ist sehr intensiv, es leiden auch andere Dinge darunter. Deshalb, wenn ich dann so gefragt wird, ja, und wie viele MotoGP-Autogramme hast du zu Hause? Zero.
Wir haben gerade beide so die Null mit der Hand hochgehalten, ja.
Also das macht man einfach in meinen Augen nicht. Ich finde, du musst einfach auf Augenhöhe mit den Sportlern kommunizieren, arbeiten. Also das ist zumindest mein Credo. Natürlich hast du Respekt vor ihnen, aber am Ende des Tages bist du dort nicht, um jemanden anzuhimmeln. Das ist mal, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es Einsatz. Es ist die Extrameile in meinen Augen. Also natürlich brauchst du Glück. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Sagt sich immer so leicht. Wie ist man das? Ich glaube, man braucht Menschen, die etwas in einem sehen und dann auch fördern. Aber dafür muss man sich natürlich auch in eine Position spielen, in der man gesehen wird. Und um dorthin zu kommen, muss man mal ganz lange ganz, ganz, ganz viel investieren.
Das stimmt. Hattest du jemanden oder hast du jemanden, der das Potenzial in dir gesehen und dich deswegen gefördert hat?
Immer wieder. Ich glaube, ohne geht's gar nicht. Also ich habe direkt, ich weiß noch, direkt nach der Matura, also in Deutschland Abitur.
Ja, danke für die Übersetzung.
ich bemühe mich übrigens sehr, hier schön zu sprechen. Ich bin Österreicherin, die die deutsche Sprache eigentlich sehr liebt. ich weiß noch, dass ich schon vor meiner Matura ein Bewerbungsgespräch hatte und rückblickend betrachtet dort auch sehr weit gekommen bin und es toll gelaufen ist und man eigentlich sehr stolz drauf sein könnte. Am Ende hat es aber nicht geklappt. Und ich weiß noch, ich saß mit meinem wunderschönen Maturazeugnis im Auto bei meiner Mama und habe geheult und habe gemeint, was mache ich jetzt mit meinem Leben?
Also war ein Bewerbungsgespräch für den Mediengespräch.
Genau, für den Mediengespräch, für ein Traineeship. Noch gar nicht Moderation, einfach Traineeship. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich finde, es ist ganz schwierig, einfach nur zu sagen, ich will moderieren. Ich würde sagen, das wollen 90% einfach vor der Kamera stehen. Ich glaube, es geht aber nicht nur um das. Also natürlich musst du eine gewisse Präsenz haben und du solltest sprechen können. Ich hatte dann das große Privileg, dass ich diese 360-Grad Fernseherfahrung machen durfte. Und die will ich nicht missen. Also ich war Praktikantin, ich habe Beiträge gestaltet, ich habe Sendungen geplant, ich habe Nachrichten 3 Jahre lang um 3.30 Uhr morgens geschnitten. Als Cutterin.
Junge.
All diese Dinge. Und dann hat sich's eigentlich total spontan, weil Leute halt gemerkt haben, okay, die spricht ganz gut, die kann Beiträge vertonen, why not? Wir brauchen wen? Lass sie mal diese Außenschalte machen. Und diesen Moment, glaube ich, brauchst du. Und dann musst du ihn aber auch nutzen.
Ja, das stimmt.
Und das ist schon oft viel Druck. Aber ja, also für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar. Ich hab 3 Jahre lang Frühstücksfernsehen gemacht, täglich 2.15 Uhr Tagwache. Das war tough.
Das ist richtig krass, ja.
Es war damals wunderschön und es hat sich richtig angefühlt. Ich wüsste nicht, ob ich es jetzt noch könnte. Vor allem.
Was man da nämlich immer so unterschätzt, ist, der Tag davor und der Tag danach sind ja eigentlich auch im Arsch.
Absolut. Vor allem, wenn du halt glaubst, trotzdem noch ein Leben haben zu wollen und nie vor 10:30, 11 ins Bett gehst und um 2:15 wieder aufstehst, macht dich auf Dauer kaputt. Also größten Respekt an alle Kollegen, die das seit Jahren machen. Es war für mich aber auch nicht das Richtige. Also es war die perfekte Schule, aber es war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Dann habe ich 2 Jahre lang Nachrichten moderiert während der Pandemie. Das war sehr wichtig. Das fand ich aus journalistischer Sicht zum Beispiel total spannend, weil ich einfach wusste, mein Job ist irgendwo wichtig, also jetzt nicht falsch verstehen. Es gab viel wichtigere Jobs in dieser Pandemie, die Welt am Laufen hielten, auf den Intensivstationen und Co. Und trotzdem war es ganz cool, das miterleben zu dürfen. Aber auch das war nicht meins. Hätte mich vermutlich auch auf Dauer kaputt gemacht. Ich bin so ein Mensch, der das nach Hause nimmt. Also nur über die tragischen Dinge, die in dieser Welt passieren, zu berichten und dann nach Hause gehen und das abzuhacken, das war nicht so meins. Und der Plan war immer, Sport zu machen. Und ich war schon an einem Punkt, wo ich so dachte, wird das noch was? Wie finde ich dorthin? Wobei das natürlich alles noch in sehr jungen Jahren war. Also so ehrlich muss man dann auch immer sein. Aber es fühlt sich für einen selbst zu dem Zeitpunkt ja nie so an. Also Geduld ist sicher auch keine große Stärke von mir. Von dem her habe ich dann eine Fußball-Doku produziert. Und die wurde gesehen oder man wurde auf mich aufmerksam. Und da war sicher unser Sportchef bei Servus TV einer meiner ganz großen Förderer oder einer, der Schön. Etwas in mir gesehen hat. Und das war einfach ganz toll, dass ich diese Möglichkeit, diese Chance bekam, endlich das zu machen, worauf ich immer Lust hatte.
Du wurdest angesprochen.
Genau.
Daraufhin, ja, cool.
Ja, das weiß ich sehr zu schätzen und war ein ganz großer, ganz richtiger Schritt.
Ja, crazy, Mann. Also seit 2022 bist genau. du dann bei Servus TV
sind jetzt genau
losgestartet.
3 Jahre. Also hatte mein 3-jähriges Jubiläum vergangene Woche.
Happy Birthday.
Dankeschön.
Und überleg dir mal, 2022, das weiß ich noch, da war ich nämlich in Katar bei der Weltmeisterschaft mit meinem Team. Und
ach,
da haben wir
auch?
Euch gesehen. Ja, wir haben euch
wirklich?
Gesehen. Und überleg dir mal, wie crazy, dass du direkt irgendwo anfängst und dann direkt erstmal zur Weltmeisterschaft fährst. Also viel geiler läuft es eigentlich.
Absurd.
Nicht.
Also habe ich jetzt noch Gänsehaut. Es war damals ein großer Schritt, weil ich doch einen, sagen wir mal, sehr gefestigten Moderationsjob hatte und ich nicht genau wusste, in welche Richtung es gehen wird. Und zuerst kam die MotoGP, die ist aber auch mehr passiert. Das heißt jetzt nicht, dass einem alles in den Schoß fällt. Also ich glaube, man bekommt die Sachen auch nur, wenn einem das zugetraut wird, sagen wir mal so. Mhm. Aber das war wirklich ein Sport, auf den ich null vorbereitet war. Es gibt ganz viele Sportarten, die ich immer schon seit Kindheitstagen liebe. Sei das Fußball, sei das Formel 1. Ich bin ein riesen Tennis-Fan. Aber Zweiradsport, absolutes Neuland. Das war richtig, richtig tough, da hineinzukommen. Mhm. Jetzt möchte ich es nicht missen. Tollste Entscheidung, tollste Erfahrung ever. Und dann, so wie du sagst, dann stürzt du dich in dieses Abenteuer, dann beginnen diese Reisen, all diese neuen Dinge. Und dann wirst du auch noch belohnt in deinem ersten Jahr mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. Das war schon richtig groß und dafür werde ich ewig dankbar sein. Es war so eine tolle Erfahrung. Ich meine, wir wissen beide, dass natürlich im Vorfeld ganz viel schief gelaufen ist, dass man jetzt über Katar ganz viel reden kann, ganz viel diskutieren darf. Man muss das auch sicher kritisch sehen. Aber jetzt natürlich nur in meiner Bubble, auch da wieder vielleicht sehr privilegiert. Aber es war ein Wahnsinnserlebnis. Ah, okay, ich habe den Vergleich nicht zu anderen Weltmeisterschaften, aber es war dort schwer in Ordnung zu arbeiten und es war am Ende immer noch eine Fußball-Weltmeisterschaft.
Mhm. Hast du so ein Ding von der WM, das dir noch immer im Kopf bleibt? Ein Moment, ein Spiel, irgendein Erlebnis, muss auch gar nicht sportlicher Natur sein?
Ach, es waren so viele. Also es war,
wirklich,
für uns einfach ein ganz, ganz tolles Teambuilding.
Mhm.
Wir waren alle zu dem Zeitpunkt noch keine 3 Wochen am Stück einfach von zu Hause weg. Wir waren alle, fast alle, zum ersten Mal in Katar. Da kam viel zusammen. Das Schöne war, dass du eine Homebase hattest und wir so richtig zusammengewachsen sind und eine richtig tolle Truppe waren. Das war wirklich toll. Sportlich gesehen, ach, da hat sich so viel ergeben, einfach einen Cristiano Ronaldo mal live zu sehen, so kurz mal Blickkontakt. Steht dieser Mensch wirklich vor mir? Robert Lewandowski nach seinem ersten WM-Tor im Interview zu haben, das sind so Erlebnisse, ich glaube, die nimmt einfach einem niemand mehr und das ist richtig schön.
Ich musste gerade dran denken, als du sagtest, das war so schön für das Team, für euch vor Ort. Ich werde auch immer wieder gefragt in meiner Position so, ja, und wo willst du mal hin und was ist so dein Ziel? Und das ist auch eine berechtigte Frage. Aber inzwischen, und ich hatte immer irgendwas, was ich mir vorgestellt habe, und inzwischen checke ich aber, dass es für mich viel wertvoller ist und viel schöner und wichtiger, wenn das Team stimmt. Da ist es mir fast egal, ob es eine Fußball-Weltmeisterschaft ist oder ein Formel-E-Rennen mit Servus TV oder whatever. Es ist einfach so precious, wenn die Leute korrekt sind und auf Augenhöhe und respektvoll. War das für dich auch eine Entwicklung oder war das für dich immer schon so? Mhm. Oder wie stehst du dazu?
Also ich glaube, da profitiere ich wahnsinnig von meinem Beginn, sage ich mal, durch diese Erfahrung, die ich einfach schon in ganz jungen Jahren in Regie und Co. machen durfte, diese verschiedenen Positionen ein bisschen kennenlernen durfte. Da war mir einfach schon immer klar, Fernsehen ist Teamsport.
Mhm.
Absolut. Und das finde ich aber auch ganz toll. Also es ist jetzt nicht, dass sich hier die Prinzessin, die Moderatorin vor die Kamera stellt und die on-airs. Und ja, ich bin immer
nur... Flip auch gerade noch.
Natürlich. Ich bin immer nur so gut wie das Team und umgekehrt. Deshalb finde ich das richtig spannend. Und so wie du sagst, also gerade in unserem Job, wenn man so viel unterwegs ist, wenn man so viele Tage im Jahr nicht zu Hause bei seinen Liebsten ist, ist das Team ganz entscheidend. Und ich bin so Kategorie Heimscheißer, ehrlicherweise. Also ich reise sehr gerne, ich sehe sehr gerne neue Sachen, aber dass ich jetzt von heute auf morgen plötzlich die ganze Welt bereise, dass ich oft wochenlang unterwegs bin in Ländern, wo jetzt nicht immer alles so leicht ist, weil du dir schon überlegst, kann ich das essen und morgen vor einer Kamera stehen und moderieren? Ist das safe? Wie muss ich mit dem Trinkwasser aufpassen? Will ich hier wirklich Haare waschen? All diese Dinge kommen ja noch dazu. Und dann ist es richtig toll, wenn du ein Team hast, wo du einfach weißt, da bin ich gut aufgehoben, da fühle ich mich sicher und mit denen habe ich auch noch eine richtig gute Zeit. Und das habe ich zum Glück. Dafür bin ich echt dankbar. Und weil du gemeint hast, das ist dann auch egal, welcher Sport es ist. Also ganz egal, glaube ich, ist es dann am Ende des Tages nicht. Aber jetzt zum Beispiel, weil du den DFB-Pokal... You get the point. Absolut. Yeah. Aber weil du den DFB-Pokal angesprochen hast, erstens war das natürlich ganz toll, weil ich jetzt seit der Euro wieder zum ersten Mal zum Zug gekommen bin, weil ich eigentlich nur bei den großen Bewerben dabei bin, mehr oder weniger, weil ich ja nicht im Kernteam beim Fußball bei uns bin. Und bin jetzt beim DFB-Pokal eingesprungen. Und es war einfach wieder so bereichernd mit den Kollegen, mit der Fußballredaktion gemeinsame Sache zu machen, diesen Abend zu verbringen, weil du natürlich auch die nicht ständig und regelmäßig siehst, weil wir alle so viel unterwegs sind, dass es richtig toll ist.
Ja, voll. Ja, schön gesagt, bereichernd, gutes Wort auch. Das hat für mich gerade besonders daraus geklungen noch. Und Alina, wenn du nochmal vielleicht auch so ein bisschen zu deinen Anfängen zurückdenkst, so was ist für dich denn das Besondere beim Moderieren? Warum war das für dich klar, dass du da Bock drauf hast und warum hast du dich dafür entschieden? Weil, und ich muss sagen, die Erfahrung mache ich zum Glück nicht. Viele sagen, das ist so ein Ellbogengeschäft. Mhm. Und ich muss sagen, also es ist krass kompetitiv, aber alle meine Kollegen sind feine Menschen und das hat, also so, und jemand kriegt den Job und ich krieg den Job vielleicht nicht, aber niemand sagt, du bist scheiße, ich rede dich jetzt klein oder irgendwie so. Mhm. Was war für dich der ausschlaggebende Grund, da für dich in die Richtung zu gehen? Was hast du in dem Job gesehen, was du gerne haben wolltest?
Ich finde es einfach total bereichernd. Ich weiß nicht warum. Ich meine, vielleicht haben wir alle zu einem gewissen Grad so einen Knacks. Ich hoffe, das kannst du mir verzeihen. Aber weil viele immer sagen, wie kannst du dich da vor die Kamera stellen und da schauen so viele Leute zu. Mhm. Ich finde, der Job verlangt einem auch viel ab, aber gibt unfassbar viel zurück, sehr viel Energie. Und ich sehe mich so ein bisschen als Schnittstelle. Ich darf so viele tolle Sachen erleben, an die einfach nicht jeder rankommt. Also du weißt es, wie es vermutlich, ich war Formel E noch nie dabei, aber Parc Fermé, Rennstrecken sind ja überall am Ende des Tages die gleichen. Ja. Du bist so nah dran an dieser Emotion. Und mein Job ist es einfach, diese Emotion an den Zuseher zu übermitteln. Also du bist so die Schnittstelle, das Bindeglied. Und das finde ich einfach total schön.
Spannend. Ist das für dich in einem, also Parc Fermé ist das eine, Parc Fermé gibt es kein Äquivalent im Fußball, wahrscheinlich die, ja, weiß ich auch nicht, Mixzone, nee, ist auch nicht,
nee, ist nicht ist das Gleiche. Nicht.
Aber du weißt, was ich meine. Gibt es für dich da Unterschiede? Ist das eine cooler als das andere für dich?
Das kann man nicht sagen, also ich kann es nicht sagen. Also natürlich hat jeder irgendwie so ein Ranking oder erwartet sich ein Ranking. Wie gesagt, MotoGP war für mich absolutes Neuland, hatte ich nie was damit zu tun. Jetzt bin ich so reingekippt, dass ich mir jedes freie Training anschaue, auch wenn ich die Sendung nicht moderiere und bis zur Moto3, weil wir zeigen ja Moto3, Moto2, MotoGP, also alle Klassen. Da ist es einfach, dass es richtig coole Typen sind und du die Chance hast, die Fahrer, die Teams das ganze Jahr zu begleiten. Also es ist so eine große Familie, die um die ganze Welt reist. Ja. Und egal, wo du gerade bist am Flughafen, wenn du gleich deinen Flug verpasst, weil die Schlange so lang ist, kannst du dir sicher sein, du kennst ganz vorne wen und der lässt dich rein.
Fahrer also, irgendwo noch von der anderen Seite auch reinlaufen. Ja, ja.
Es ist so in etwa. Und du durchlebst mit ihnen einfach diesen ganzen Progress, also Erfolg, Misserfolg, Rückschläge, sich wieder zurückkämpfen. Du darfst das alles begleiten. Das ist wahnsinnig toll und das fühle ich in der MotoGP mehr, als man es jetzt, glaube ich, in einer Fußballsaison hat, weil da die Teams einfach wechseln, ist ganz klar.
Ja.
Trotzdem ist Fußball immer noch Fußball. Ich weiß nicht, das hat so was ganz Besonderes. Also diese Euro letzten Sommer habe ich mich wieder neu in den Fußball verliebt. Es war toll, also ein richtig tolles Event. In Deutschland, wir haben auch noch eigentlich richtig gut performt, sind so früh ausgeschieden. Das war sehr bitter.
Ihr hattet ja auch wirklich von allen den Segen sozusagen. Große Hoffnung oder große Favoritenerwartungen lagen auf euren Schultern.
Und dann durfte ich da zum ersten Mal moderieren bei einer Euro. Das war schon richtig groß. Aber dann machen es natürlich auch wieder die Leute. Also ich hatte Steffen Freund, Jan Arge Fjordtoft, sind unsere Fußballexperten. Yes. Das ist ganz großes Kino. Also erstens kann man so unfassbar viel von denen lernen. Und die sind so lustig und ich so herzlich. Hast du mich nicht gehört? Ich höre dich. Soll ich nochmal irgendwo?
Doch, aber wir sind wieder zurück. Ja. Du darfst weiterreden. Die sind so lustig.
Die sind so lustig herzlich und herzlich und genauso toll, wie sie on air sind, sind sie auch behind the scenes. Und deswegen ist es schön. Ich kann es aber nicht ranken. Ja, es ist auch für mich der schöne Mix einfach aus allem, dass ich einerseits Live-Sport habe. Das steht so ein bisschen über allem, weil es die Emotion ist. Auf der anderen Seite haben wir bei uns in Österreich diese wunderschöne Sportsendung bei Servus TV, Sport und Talk aus dem Hangar 7. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal, warst du schon mal im Hangar?
Ich war schon mal im Hangar. Ja. Ich war sogar an dem Tag da, an dem alles aufgebaut wurde. Also ich war fast bei einer Sendung dabei.
Mega! Ja, also wunderschöne
ganz was
Location.
Anderes wieder, gell?
Und Montagabend laden wir da einfach Sportgrößen ein. Es ist was absolut anderes. Und trotzdem ist es toll, weil einfach Sportler aus unterschiedlichen Abteilungen zusammenkommen, man endlich mal Zeit hat, um auch ein bisschen was anderes als über die aktuelle Leistung zu reden, sich die austauschen und wenn die dann anfangen, einander cool zu finden, dann ist es so, also Lagerfeuer, Kino, ist alles da. Und das finde ich richtig toll. Und dann hast du mir ja noch eine zweite Frage gestellt zu den Ellbogen. Ich finde auch, wir sind immer so ein bisschen verschrien, oder? So on airs und ja, spüre ich nicht. Auch diese Erfahrung habe ich zum Glück nicht gemacht. Ja, klar, es geht um Leistung. Ja, es ist tough. Wir sind nicht da, weil wir alle so lieb sind. Das ist auch klar. Manchmal tun Entscheidungen auch weh.
Ja.
Manchmal versteht man sie vielleicht auch nicht. Manchmal.
Im Sport, gell? Wenn der Coach den anderen Spieler einsetzt, bist du auch genervt.
Exactly. Muss man damit umgehen lernen? Ist okay. Und trotzdem kann ja die andere Person nichts dafür, die den Job bekommen hat.
Richtig.
Von dem her finde ich das total schön. Also schön ist vielleicht das falsche Wort, aber total in Ordnung, sagen wir so. Und ich glaube, wir sind alle erwachsene Menschen. Mag sein, dass es das immer noch gibt, dass das vielleicht früher massiver war. Ich finde es okay, so wie es ist. Und am Ende des Tages sage ich, wenn Leistung belohnt wird, dann kann ich damit leben.
Ja, schön
und
gesagt.
Und wenn die Person das besser gemacht hat als ich, okay, dann muss ich besser werden. Punkt.
Schön gesagt, liebe Alina. Und damit gehen wir einfach mal über in den zweiten Teil unserer Unterhaltung und schauen auf unsere Kategorien. Hier wie beim DFB-Pokal-Draw habe ich unsere drei Kategorien in so einer kleinen Bubble hier jeweils eingebaut. Und du darfst jetzt blind sozusagen auf eine zeigen oder mir sagen, mit welcher wir weitermachen, dann schauen wir mal, was da drin ist.
Mhm. Nimm doch mal die Links von dir aus gesehen. Yes, exactly.
Was haben wir hier? Hier haben wir das Shootout. Mhm. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe.
Okay, jetzt werde ich nervös. Ja?
Ja, es ist
sowas
krass.
Mache ich immer
ich glaub,
mit meinen Gästen,
nervös
aber
werden. Richtig heftige Fragen. Nein, I'm kidding. Wir haben auch schon ein paar abgearbeitet und du darfst kurz antworten, du darfst ausführen, was auch immer dir gerade am besten gefällt. Und die erste haben wir direkt abgehakt. Liebste Sportart für dich zum Arbeiten?
Ja, ein guter Mix aus allem.
Ja. Machen wir direkt weiter. Lieber im Studio oder lieber vor Ort?
Lieber vor Ort, definitiv. Außer es ist der Hangar 7.
Okay, versuch mal für uns zu erläutern und auch für die Boys and Girls da draußen, die das vielleicht nicht so fühlen können.
Ja, Studiomoderation ist was ganz anderes als live vor Ort draußen zu sein. Hat viele Privilegien, macht den Job manchmal leichter, weil du dich mehr auf dich fokussieren kannst. Was sage ich, wie sage ich es, wie will ich es rüberbringen? Es schneit und stürmt und schüttet nicht und ist nicht heiß. Mhm. Aber es ist halt Studio, du bist sehr abgekapselt. Und der Hangar 7 ist eine ganz, ganz tolle Location, wo viele Flieger, wo viele Rennautos, Historisches, eine schöne Sammlung von Red Bull ausgestellt wird. Und den wir einfach jeden Montagabend in das, wie ich finde, schönste Fernsehstudio Österreichs verwandeln. Wir haben Live-Publikum, also das gibt dir nochmal einen anderen Drive. Von dem her ist das auch schwer in Ordnung.
Da dachte ich vorhin noch, da sind wir dann so ein bisschen vom Thema abgekommen sozusagen. Kannst du vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen beschreiben, was bei einer Studiosendung der Anspruch sozusagen ist, was man da als Moderator machen muss, ne? Weil wenn du vor Ort bist, dann ist es ja ganz oft nur in Anführungsstrichen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, den richtigen Menschen zu interviewen, und manchmal arbeitet man ja auch noch mit einem Partner zusammen, zu dem du dann immer wieder zurückgeben kannst, oder du hast einen Kommentator in der Box. Ganz andere Situationen im Studio. Was für Elemente musst du da handeln? Wie läuft da die Absprache vielleicht mit einem Produzenten in deinem Ohr und so weiter?
Ja, im Studio zählen viele Dinge, die draußen einfach nicht so einen hohen Stellenwert haben. Da gibt es einfach ganz viele Proben, dass du immer in die richtige Kamera schaust. Das ist eigentlich so quasi mitunter eines der wichtigsten Dinge, sagen wir mal so. Ein bisschen peinlich, wenn du in die andere Kamera schaust, freuen sich die Leute natürlich auch nicht in der Regie. Also das sind viele Leute am Werk in der Regie, mit denen du dann wirklich Kontakt hast. Das ist natürlich sehr schön, dass du eine Besprechung wirklich face-to-face machen kannst. Du schaust dir dann Zuspieler an, zu denen du sprichst. Du timest das Ganze vorab, weil einfach weniger Raum für Fehler ist. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Da sollte wirklich alles sitzen und alles perfekt sein, soweit man was vorausplanen kann. Und weil du es vorher angesprochen hast, bei uns ist es auch so, und ich glaube, das ist ganz generell eine Entwicklung, dass meistens Moderation im Studio ist, Field vor Ort ist, und das Ganze ist ein Zusammenspiel. Was sehr schön ist bei der MotoGP, dass wir in Europa tatsächlich alle vor Ort sind. So viel zum Teamgefüge. Ja. Also zumindest die Kommentatoren sind da und Moderation und Experte ist da. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn du irgendwie gemeinsam beim Frühstück in den Tag startest, als wenn da jetzt irgendwie die Comms in Salzburg sitzen. Übersee sind wir auch ein kleines Team vor Ort, aber das passt schon. Aber das Schöne ist, dass wir eigentlich die ganze Sendung von vor Ort moderieren. Und das liebe ich sehr, weil mein Traumpart in diesem Fernsehkonstrukt, in dem es ja viele tolle Jobs gibt, ist schon ganz klar die Moderation. Aber ich bin auch so gerne draußen, und dass ich das dort vereinen kann, das ist einfach eine Wahnsinnskombi. Aber ist natürlich auch, da musste ich dann auch mit mir so ein bisschen, weil ich schon sehr perfektionistisch veranlagt bin, das spricht schon eher fürs Studio. Also würde ich dann auch Menschen vielleicht am Anfang ans Herz legen, vielleicht zuerst die Studioerfahrung zu haben, schadet nie. Draußen lernt man dann flexibel zu sein, weil natürlich nicht immer alles so laufen kann, wie du dir das vorstellst. Ja. Da können mal Verbindungen nicht mehr funktionieren und du weißt nicht, ob du jetzt eigentlich noch on air bist oder welches Bild der Zuseher gerade sieht. Du siehst es manchmal nicht, solltest aber trotzdem drüber reden können. Also solche Dinge, das ist dann nochmal eine andere Challenge, aber hat auch seinen Reiz, ist auch so ein bisschen Nervenkitzel. Und ich sage, mit der Zeit kommt natürlich auch Routine. Das heißt, du hast normalerweise auch vor Ort jemanden im Ohr, der dir sagt, hey, du hast noch 2 Minuten und dann gibst du ab zu den Comms. Ich sage mal, irgendwann hast du ein Gefühl, wenn du die Motoren hörst, wenn die Bikes an dir vorbeifahren, dann ist es an der Zeit abzugeben. Aber ja, da muss man schon spontan sein.
Wir bleiben nochmal bei der MotoGP. Mhm. Was darf bei keinem Rennen in deiner Tasche fehlen?
Oh, meistens 2 Taschen oder 3 Taschen.
Ja, ich hab
immer viel zu viel mit. Bin so der Packesel der Redaktion, weil natürlich willst du auf alles vorbereitet sein. Und mir war echt lange nicht bewusst, wie unstabil eigentlich, oder instabil, besser gesagt, das Wetter sein kann und wie oft sich das am Tag ändern kann. Und das klingt jetzt sehr banal, aber natürlich, Outfit ist einfach egal, ob Frau oder Fashion und wie auch immer oder nicht. Mhm. Es ist ein Thema, wir machen Fernsehen, es ist ein visuelles Medium.
Ja.
Und ich versuche einfach immer, dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein und denke mir dann, es kann in der Früh heiß sein, vor allem MotoGP ist meistens eher wärmer. Und dann stehst du da dem Kleidchen, aber wenn es dann zu regnen beginnt oder wenn es kalt wird, solltest du was zum Drüberziehen haben, einfach weil der Zuseher sich sonst wahrscheinlich denkt, boah, warum haben die hier alle die Regenjacke an und die Madame steht da in ihrem Sommerkleidchen?
Ja.
Deswegen willst du immer vorbereitet sein, aber wahrscheinlich das Essentiellste, ohne dem es gar nicht geht, sind meine In-Ears.
Mm.
als ich die bekommen habe, habe ich mich so ein bisschen wie ein Rockstar gefühlt.
Also In-Ears für alle, die jetzt zuhören, sind so die professionellen angepassten
Kopfhörer.
Earpieces, ja, mit denen du ja wirklich gut isoliert bist und die Sendung machst.
Ja, weil sonst hast du keine Chance. Es ist so laut, es ist so eine Geräuschbelästigung, muss man fast schon sagen. Ich lieb's, aber es geht natürlich aufs Gehör.
Super
und
laut,
mit normalen Kopfhörern würdest du dich nicht hören, du würdest die Regie nicht hören und deine Ohren wären wahnsinnig geschädigt. Also ohne die geht gar nichts. Und mein netter Experte hat mir zum Geburtstag, auch jetzt wahnsinnig oberflächlich, aber total süß, ist ja, Fernsehen denkt sich immer jeder so, wow, so glamourös. Also wir haben da wirklich an den Rennstrecken unsere Container, die siedeln mit uns um die ganze Welt. Gut, du hast überall die europäischen Steckdosen, das ist sehr nett. Aber that's it. Und natürlich machst du Hair and Make-up selbst und das musst du lernen. Ich habe im ersten Jahr meine Haare komplett abgefackelt, weil ich unfähig bin, mit Lockenstab und Glätteisen umzugehen. Und hatte immer so einen kleinen Spiegel mit, wo so Lidschatten drinnen waren. Und den habe ich mir auf so eine Kiste mit den Wasserflaschen draufgestellt. Und so habe ich mich jetzt so 2,5 Jahre geschminkt. Und jetzt hat er mir einfach so einen kleinen LED-beleuchteten Klappspiegel geschenkt. Es ist so süß und wahnsinnig aufmerksam. Ja, sehr praktisch.
Game-changing. Game-changing ist also auch dabei. In-Ears, Klamotten, Klappspiegel. Sehr solide. Sehr
Wahnsinn,
solide.
Oder?
Ja, ausgestattet für jedes Rennen. Was ist dein favorite Job bis jetzt?
Mein favorite Job. Ich glaube, es war die Euro.
Die Euro jetzt. Spannend, weil, also ja, theoretisch kleineres Turnier als eine WM, irgendwie weniger international und
ja, aber es war das
Reisen
erste,
als eine.
Also da muss ich jetzt mal einen kleinen Exkurs machen. Ist jetzt für die Deutschen Zuseher, wahrscheinlich Zuhörer, nicht so spannend. Aber es war eine Premiere. Also wir haben so ein bisschen Geschichte geschrieben mit Servus TV. Das erste Mal, dass ein Privatsender Hauptrechtehalter einer Fußball-Europameisterschaft in Österreich war.
Cool.
Das hatten davor nur die Öffentlich-Rechtlichen. Dementsprechend war das für uns riesig. Wir haben das Eröffnungsspiel gezeigt, wir hatten das Finale, wir hatten alle Spieler der Österreicher. Deshalb sind da alle Energien hineingeflossen. Jeder ist über seine Grenzen hinausgegangen, ist über sich hinausgewachsen. Wir waren nonstop gefüllt im Office, aber jeder fand es toll, weil jeder wusste, wie wichtig das Projekt ist, weil du auch so viel zurückbekommen hast. Deswegen war es einfach wahnsinnig schön, Teil davon sein zu dürfen. Und natürlich auch privat war es das erste Mal, dass ich Fußballsendungen moderieren durfte. Und das war schon so Kindheitstraum, der da wahr wird. Und ich war auch einmal in München und wir haben die Sendung sogar von dort gemacht. Also das ist dann sowieso next level, wenn du da so eine eigene Position oben hast, so einen netten Balkon und einfach den besten Blick gefühlt auf das Spiel hast und das dann dort einordnen kannst, auch wieder mit super coolen Experten. Also Herz, was willst du mehr?
Ja, wie schön. Aber ja, da sieht man auch mal wieder, weil ganz viele denken ja auch, wahrscheinlich ist es, keine Ahnung, die WM, weil das ist größer. Oder eben MotoGP, die ganze Saison mitzumachen. Nee, es kommt immer auf ganz spezifische, persönliche Faktoren an.
Absolut. Muss nicht immer größer sein. Muss sich einfach richtig und stimmig anfühlen.
Voll. Alina, welchen Sport machst du selber am liebsten? Da lacht sie. Gern.
Schöne Frage. Sportmoderatorinnen sind sportlich, oder?
Ja.
Ja, ich würde schon von mir behaupten, dass ich sportlich bin, einen gesunden Lifestyle habe. Aber es ist tatsächlich
tough. Du warst jetzt so sarkastisch, jetzt bin ich ready für alles.
Ja, weil es schwierig ist, in diesen Alltag hineinzubekommen, eine wirkliche Trainingsroutine. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade wieder total im Training, im Fitnessstudio laufen, bin wahnsinnig motiviert. Dachte gestern schon so, Halbmarathon, das wäre mal was. Wird's nicht spielen, weil es nicht machbar ist. Weil ich so viel Zeit im Flieger verbringe und das soll jetzt gar nicht jammern sein, aber ich danach auch stehend K.O. bin und mich erst wieder finden muss mit Jetlag und wo bin ich gerade. Und natürlich mich dann auf meinen Job vorbereite. Und das ja logischerweise absolute Priorität hat und überhaupt das Wichtigste ist, dass du, sobald dieses rote Lämpchen angeht, einfach performst. Das ist auch irgendwie so das in dem Job, es interessiert ja niemanden, wie du dich gerade fühlst. Also ich glaube schon, dass man den Job am besten macht, wenn man so authentisch wie möglich ist und in keine Rolle hineinschlüpft. Und trotzdem interessiert es niemanden, ob du gerade müde bist, ob du nicht geschlafen hast, ob du das Essen nicht vertragen hast. Also dann muss man abliefern. Und dann kommt manchmal das Training zu kurz. Es ist einfach traurige Wahrheit. Es ist okay für mich, weil sich die Balance hält und weil es dann halt nicht der Halbmarathon wird und ich mich trotzdem wohlfühle.
Erstmal.
Aber tatsächlich versuche ich. Ich habe so eine Rennstrecken-Bucketlist. Wir haben ja die Möglichkeit, das finde ich richtig cool, donnerstags nach den Medienterminen an der Strecke laufen zu gehen.
Ah ja.
Und
machen auch viele, gell?
Machen viele, ja. Also die meisten Fahrer haben das Rennrad mit. Das ist natürlich next level. Ja. Aber laufen ist auch schon ganz nett, weil du einfach, erstens sehe ich es so ein bisschen als Learning by Doing. Du kommst nicht näher an die Rennstrecke ran als in dieser Form. Also lernen wir schon so ein bisschen was. Wo sind die Stellen, auf die es am Wochenende ankommt? Wo kann man am besten überholen? All diese Dinge. Ist dann auch ganz nett, wenn man einen Experten mit hat, der auf der Strecke schon mal unterwegs war.
Ja, mega.
Und zeitgleich bewegst du dich noch so ein bisschen. Und ich sage mal, die meisten Rennstrecken sind um die 5 Kilometer. Sollte man schaffen. Und auch da versuchen wir immer so ein bisschen ein Happening draus zu machen, ein Teambuilding. Also egal, ob Läufer oder Nichtläufer, diese 5 Kilometer, das sollte irgendwie machbar sein. Und wenn nicht, dann trifft man sich halt bei Start und Ziel wieder oder der eine läuft vor. Ist total nett. Mag ich sehr. Aber geht sich halt tatsächlich auch nicht immer aus. Aber ich versuch's.
Also sagen wir, welchen Sport? Rennstrecken-Running.
Yes, Track-Run.
Ja.
Ja, nein, es ist eine Mischung aus allem. Fitnessstudio, Laufen. Ich war früher Schwimmerin, das mache ich leider viel zu selten. Spannend. Es steht so auf meiner Liste. Jedes Frühjahr nehme ich mir...
Ja, aber das ist auch so ein Act, gell? Musst du eine Tasche packen, irgendwo hinfahren, Eintritt bezahlen, musst du da duschen.
Haare waschen, Haare föhnen, ja, was soll ich dir erzählen? Ja, genau. Ja, so eine Mischung. Aus allem.
Verstehe.
Um sich fit zu halten.
Ja, das ist das Wichtigste. Eine haben wir noch. Wenn du dir eine Sendung oder ein Event aussuchen dürftest, das du bald moderieren darfst, worauf hättest du Bock?
Oh, das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Du hast vorhin schon mal so diesen Plan angesprochen. Den hatte ich immer. Und ich hatte immer das. Und das sind die Ziele. Und das möchte ich mal machen. Und dann ist in den letzten 3 Jahren wirklich so viel passiert.
Das ist einfach alles wahr geworden in 3 Jahren.
Nein, das will ich gar nicht behaupten. Aber es ist auch so viel passiert, dass auf dieser Liste einfach nie und nimmer drauf gewesen wäre, dass ich gelernt habe. Ich glaube, man braucht einen Plan. Man muss auf Ziele hinarbeiten. Aber man sollte sich auch so ein bisschen Flexibilität bewahren. Offen sein für Neues. Keine Angst haben. Mutig sein. Herausforderungen annehmen. Und dann können ganz schöne Dinge entstehen. Und ich will diese Bucketlist gerade nicht abarbeiten. Ich will es genießen, so wie es jetzt ist. Und ich weiß, so wie sich die letzten 3 Jahre entwickelt haben, es wird immer wieder was um die Ecke kommen. Es werden tolle Sachen sein. Dinge, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Sei es zum Beispiel, ich durfte 2 Jahre lang die MotoGP Awards moderieren. Am Ende der Saison, wo der Weltmeister gekrönt wird. Englische Moderation war eine tolle Erfahrung. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel die Präsentation vom Red Bull Bora Hansgrohe Tour de France Team moderiert. Okay. Okay. Also auch wieder so total neues Themenfeld. Aber man lernt nie aus und ich finde es schön. Und deswegen lasse ich es auf mich zukommen.
Du hast gerade so schön gesagt, man muss auch mutig sein. Was bedeutet für dich Mut? Oder was bedeutet es für dich persönlich, mutig zu sein? Wann brauchst du Mut?
Oft brauche ich Mut, tatsächlich. Hab ja schon zu Beginn gesagt, bin eigentlich so ein Heimscheißer. Also war schon, hat viel Mut gebraucht, am Anfang diese Challenge anzunehmen und auch dieses Ungewisse, wo geht die Reise hin, wo führt der Weg hin? Und ich wurde absolut belohnt. Und man sagt ja immer, so klischeehaft, man kann nur wachsen, wenn man seine Komfortzone verlässt.
Ja, das ist ja so.
Und es ist absolut so. Und natürlich ist es schön, manchmal auch diese Komfortzone zu haben und die ist wichtig, um auch zu wachsen oder zumindest dort, wo man ist, zu festigen, aber dann auch immer mal wieder einfach was Neues machen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache die ganze Saison nur MotoGP und das wäre wunderschön und dann wäre ich da drinnen und müsste nicht jedes Mal neu anfangen, jetzt DFB-Pokal, Sport und Talk, jeder Montag komplett eine andere Nummer. Also ein Überraschungsei, da kann jeglicher Sport kommen. Und oft sind es dann die Sportarten, die Sportler, die du noch nicht so kanntest, sind dann meistens die positivste Überraschung. Und du denkst dir, hey, wie cool.
Ja, voll.
Und von dem her einfach trauen, einfach machen, nicht nicht so viel drüber nachdenken. Natürlich so ein klassischer Overthinker.
Ja,
das versuche ich einfach ein bisschen abzulegen. Ja.
Ja, schön, dass du es so sagst. Ich hatte gerade mit einer griechischen Kollegin gesprochen, die ich aus dem Basketballkontext kenne. Und die hat jetzt das Next Generation Tournament moderiert.
Oh.
Und wir hatten noch kurz Kontakt. Ich meinte so, ach, so cool. Und sie so, ja, ich kenne niemanden von den Spielern, but I didn't want to let the opportunity pass. Und ich war so, yes, girl. Keine Ahnung, niemand kennt die jungen Spieler. Aber ja, wichtig ist, dass du nicht deswegen das nicht machst.
Das finde ich ganz toll, weil ich glaube, und ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Frauending, aber ich sehe es schon bei mir selbst, dass ich 5-mal in Frage stelle, wenn eine Anfrage reinkommt, kann ich das? Kann ich das liefern, was die erwarten? Und ich glaube, da gibt es andere Kollegen, die sich da leisten und sagen, cool, mache ich. Für mich ist es einfach so, wenn ich wozu sage, dann will ich da abliefern und dann will ich auch bringen, was ich weiß, dass ich kann. Aber natürlich musst du dich auch erstmal damit befassen und dich einarbeiten. Aber ich glaube, man kann auch oder man darf auch auf das Vertrauen, was man kann, und deswegen einfach sagen, ja, ich mache das jetzt. Und ich glaube, wir sind alle, sonst wären wir nicht dort, wo wir sind. Wir wissen, was es heißt, das zu machen oder welche Leistung erbracht werden muss. Und Punkt. Also finde ich cool, dass sie das einfach macht.
Ja, gell? War ich auch so. Come on!
Sind halt dann ein paar Nachtschichten Namen und Gesichter lernen, wie Vokabeln lernen. Aber
es geht. Ja, absolut. So läuft's halt. So würden es wahrscheinlich alle machen. Ja,
so ist es. Und auch da sage ich immer mein... Wenn man investiert und wenn man sich einarbeitet und lernt und wenn man weiß, man hat die Emotion dafür. Schlimm wäre es, wenn sie dort steht oder wenn wir dort stehen bei irgendeinem Event und es einfach gar nicht fühlen. Ich glaube, das ist der größte Fehler. Wenn du es fühlst, dann wird es was.
Ja. Wie schön. Und du darfst unsere nächste Kategorie ziehen. Womit machen wir weiter?
Siehst du das? Ja. Ja. Genau.
Jetzt kommen wir, ich sehe es schon hier durch den Deckel, zum Einwurf.
Ach, zum Einwurf, okay.
Alina, ich weiß, du hast dir quasi nichts Konkretes vorgenommen, um auf die Unterhaltung reagieren zu können.
Genau, Spontanität.
Was kommt denn jetzt so auf?
Ja gut, über das Mutthema hatten wir jetzt schon geredet. Das war für mich echt ein großes Learning in den letzten Jahren. Einfach machen, einfach probieren. Was wollen wir denn noch ansprechen?
Ich hätte sonst noch eine Frage sozusagen, die zumindest zu dem Mut ein bisschen passen würde. Dann werf ich heute mal eine ein.
Ja, wirf mal ein. Vielleicht kommt noch was. Vielleicht werde ich noch inspiriert.
Die kleine Schwester von Mut eigentlich. Und zwar hatte ich mir noch das Thema Selbstbewusstsein aufgeschrieben, weil für mich ist dieser ganze Job auch so krass ein Spielen und so, also ein ganz holistisches Weiterentwickeln einer selbst, weil du musst auf so viele Sachen achten. Bin ich gerade nervös? Was bedeutet das dafür, wie ich aussehe? Vielleicht merkt man es gar nicht, dann muss ich jetzt einfach damit gehen. Weißt du, da muss ich jetzt sozusagen mir selber vertrauen, dass ich nicht nervös aussehe und so weiter. Und dieses Reinwachsen in Sachen und Durchgehen durch die Angst vielleicht oder eben diesen Push geben, das hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben. Und auch so zu sehen, dass auch teilweise Sportler, von denen man denkt, das sind krasse Medienprofis, auch nervös sind. Dass CEOs von fetten, fetten Unternehmen, die 1000 Sachen auf den Bühnen machen, auch zittern und auch immer noch mal dann von dir einen, kannst du mir die Frage noch mal stellen oder noch mal sagen, was wir gleich machen, von dir brauchen. Das hat mir total geholfen für den Alltag, für den Gespräch für das Gespräch, den Umgang mit Freundinnen im, weiß ich nicht, Verhandeln, im, weißt du, einfach so, wie ich mich sehe und auch in schwierigen Situationen, vielleicht im privaten Leben, dass ich mich einfach so gestärkt fühle durch manche Situationen, die ich in diesem Job bewältigen musste. Und das gibt mir ganz viel Selbstbewusstsein. Wie siehst du das Thema? Und das, ne, wir sprechen hier vor allem eine weibliche Audience an. Mut ist safe, vor allem Frauenthema. Selbstbewusstsein ist safe, auch vor allem Frauenthema. Und ich habe da manchmal so Momente, da denke ich so, krass. Und ich weiß genau, dass du hier gewackelt hättest und du wackelst gerade nicht. Wie geil.
Das stimmt. Das ist total schön zu sehen. So habe ich es noch nie betrachtet, so als Selbstentwicklungsprozess.
Voll. Wow. Ja, absolut. Überleg mal.
Wenn
du
ich so zurückdenke an meine ersten Moderationen, Halleluja. Und ja, man sollte sich auch die anschauen. Es tut weh. Keiner will es sehen, weil oft so Leute so, kannst du dich selbst überhaupt da sehen und anschauen? Ist das nicht komisch? Ja, ist es. Ich finde, es gehört dazu. Wenn du besser werden willst, musst du es dir anschauen. Musst du die Stellen erkennen, die besser werden sollen. Das ist mal so das eine. Starten wir mal bei den Sportlern rein, weil das tatsächlich auch so ein Punkt ist, den ich mir überlegt habe. Was ich total bereichernd an diesem Job finde, ist, dass du mit so vielen Sportlern, Sportlerinnen zu tun hast und du dir so viel von ihnen abschauen kannst, weil das meistens, die sind nicht ohne Grund dort, wo sie sind und jeder hat eine tolle Story und jeder hat ein ganz spannendes Mindset und ein großer Teil meines Jobs sind ja auch einfach längere gesetzte Interviews und ich liebe das total, weil du endlich mal die Zeit hast, so ein bisschen tiefer zu blicken, auch über ein bisschen andere Themen zu sprechen, die Geschichte des Einzelnen zu erfahren. Und nach fast jedem Interview gehe ich weg und denke mir so, wow, das war cool. Das kann man sich abschauen, das kann man lernen davon. Und das finde ich A, wahnsinnig bereichernd. Ich glaube, da haben wir einen ganz großen Vorteil in der Sportberichterstattung. Das ist schon richtig cool. Und so als weil du auch das Frausein angesprochen hast, natürlich braucht es wahnsinnig viel Selbstvertrauen. Ich habe zum Glück viele Menschen in meinem Umfeld, die einen dann auch wieder so auf den Boden der Tatsachen holen, wenn du verstehst, was ich meine. Und trotzdem sage ich dann immer wieder so, ich weiß, es ist gerade alles lustig und ihr habt es auch recht, aber zu dem jetzigen Zeitpunkt kann ich es auch gar nicht brauchen, weil vor einer großen Sendung, vor einem großen Event, vor einem großen Auftritt, nennen wir es so, brauchst du dieses Selbstvertrauen. Dieses Selbstbewusstsein, das kann den Tick too much sein in real life, aber du brauchst es einfach, weil du so viel von dir preisgibst, sobald du dich vor diese Kamera stellst, weil so viele Menschen auch ungefragt ihre Meinung geben, auf die kann man jetzt zählen oder nicht, aber damit musst du erstmal klar werden, dass du dir davor bewusst sein solltest, was du alles kannst und du darfst dir das auch wirklich sagen und einreden und bewusst machen, weil es einfach ganz wichtig ist, weil es ist wahnsinnig schade, wenn man sich von Nervosität zum Beispiel eine Performance kaputt machen lässt, obwohl man eigentlich weiß, man kann das. Aber es ist halt so wichtig und ich weiß, jetzt schauen die zu und ich weiß, jetzt zählt's und deshalb. Und dann ist die Erwartungshaltung, die man sich selbst aufbaut, manchmal so groß, dass man damit umgehen lernen muss.
Voll. Ach, und ich denke auch einfach so an kleine Sachen, die kleinen Entscheidungen, klingt vielleicht total banal, aber so Outfits. Klar, ich kann immer das Outfit anziehen, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich, weiß ich nicht, den Anzug anhabe oder alles ist hochgeschlossen. Oder man versucht mal ein bisschen was. Man versucht, den hohen Schuh anzuziehen, in dem du vielleicht ein bisschen Sicherheit einbüßt. Aber das ist auch so eine Entwicklung, weißt du? Und das nimmst du dann ja auch mit in den Alltag. Ja, ich ziehe das jetzt an, because I don't give a fuck.
Outfit und Styling, ganz spannendes Thema. Nicht super oberflächlich, natürlich auch irgendwo, aber so wie ich schon gesagt habe, das ist part of the game. Und für mich ist es halt so, auf deinem Weg oder auf deiner Reise sprechen natürlich ganz viele Menschen mit. Und jeder hat so eine gewisse Vorstellung. Und wenn du als junge Frau in ein Styling reinkommst und alle meinen es gut, das meine ich ja jetzt nicht böse, aber absolut, dann hat die Stylistin eine Vorstellung, wie du auszusehen hast und Hair and Make-up.
Der Chef auch.
Macht was? Wirklich? Das hatte ich zum Glück nie. Also das muss ich echt sagen.
Wow.
Also diese Erzählungen von, wir hätten lieber eine blonde Moderatorin, kannst du nicht die Haare färben oder so, das habe ich noch nie etwas davon mitbekommen. Finde ich so toll. Und jeder war immer so, hey, du bist, wer du bist, deswegen schön, wollen wir dich. Ja. Finde ich richtig cool.
Schön.
Aber natürlich habe ich das auch heute noch, so Hair and Make-up, wenn du zu jemandem zum ersten Mal kommst, ist es so ein Herantasten. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber manche Menschen sehen etwas in dir. Und das heißt nicht, dass das schlecht ausschaut. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich mich nicht wie ich fühle, dann tue ich mir auch vor der Kamera ein bisschen schwerer, meine Performance abzurufen. Und deswegen ist so irgendwie vielleicht mein Rat am Ende des Tages, auf sich zu vertrauen, auf sein Gefühl, auf das, wie man sich wohlfühlt, weil Optik ist immer was Subjektives. Dem einen gefällt das rote Kleid immer besser als der schwarze Hosenanzug. So nach dem Motto.
Ja.
Das wird immer so sein, aber wenn man sich selbst wohlfühlt, ist schon mal ganz viel gewonnen. Und weil du die hohen Schuhe angesprochen hast, auch das ist ein Herantasten. Also ich merke das selbst bei mir. Ich habe so Phasen, da bin ich bewusst entspannt, sportlich, cool angezogen, weil du willst ja als Frau jetzt nicht dastehen und jeder sagt, ja, die steht nur da, weil sie eine Frau ist, sondern du willst ja eigentlich mit deiner Leistung, mit deinem gehört Know-how werden, ja, performen. Und deswegen denke ich mir einerseits manchmal, mach ein bisschen weniger. Andererseits, why not? Meine Leistung ist die gleiche, egal was ich anhabe. Und wenn ich es heute fühle, diesen Einteiler anzuziehen und diese Heels dazu anzuziehen, dann sollte ich das auch machen können. Und dann darf man sich das auch trauen. Und natürlich wird es dann immer irgendwelche Kommentare geben. Und manche werden das besonders toll finden und manche werden es nicht verstehen. Aber so what? Ich glaube, das ist wirklich was, was man lernt. Man kann es nicht allen recht machen. Und ist immer leichter gesagt als getan, sich jetzt nicht da zu sehr damit zu befassen. Aber
ja, reinfuchsen, ausprobieren und eben so fühlen, dass es geht und vielleicht dann immer weiter ein Piece oder ein Teil oder eben ein Faktor von was man auch immer, auf was auch immer man das übertragen möchte.
Absolut. Und mal geht's besser auf, manchmal halt nicht ganz so, wie man sich das vorgestellt hat, aber okay. Dann kommt die nächste Sendung, da macht man es dann wieder anders. Stimmt.
Echt so. Alina, eine letzte Kategorie haben wir noch, den Head Coach. Und da bin ich ganz gespannt. In dem ganzen Bereich waren wir ja noch gar nicht. Wer oder was agiert für dich in deinem Leben wie ein Head Coach? Oder hat das mal getan in der Vergangenheit?
Ach, ich glaube, es sind ganz viele Head Coaches, wenn ich ehrlich bin. Sagen aber auch viele Sportler, dass sie einfach viele tolle Trainer hatten und der Mix daraus, von jedem kann man was mitnehmen. Ich habe es zu Beginn schon angesprochen. Ich glaube, man braucht Leute, die etwas in einem sehen, die einen fördern, die einem Chancen geben. Natürlich muss man schon was leisten und man muss manchmal auch Dinge einfordern, wenn man der Meinung ist, dass man das kann. Also man kann nicht immer darauf warten, dass einem das zugeflogen kommt, nur weil man ja eh hart arbeitet. Aber ohne die richtigen Menschen in einem Umfeld geht's nicht. Und das ist ganz bestimmt meine Familie, die mir sehr viel abnimmt, also sei es der Hund, den wir gemeinsam betreuen, sei es meine Mama, die mir mit 28 Jahren immer noch hin und wieder die Wäsche wäscht, wenn ich einfach heimkomme von einem 2-Wochen-Trip und weiß, ich muss in 2 Tagen schon wieder weiter. Also danke Mama, ganz, ganz toll. Süß, und die mich immer bestärkt haben. Also natürlich denkst du dir als junger Mensch so, kann ich das machen? Fernsehen? Sollte ich nicht irgendwie was machen, wo es so Sicherheit gibt? Unter Anführungszeichen, wo gibt es heutzutage schon noch Sicherheit? Und die immer mich bestärkt haben und gemeint haben, mach das, trau dich, probier's. Ein Head Coach ist sicher mein Partner, den ich eigentlich aus der Öffentlichkeit absolut raushalte. So ein bisschen Privatsphäre tut auch gut.
Richtig, klar.
Der schon sehr, sehr lange an meiner Seite ist und der all diese Dramen und Hochschaubahnen, nennen wir es so, weil wenn du einfach, wenn dir was wichtig ist, investierst du da ganz viel und dann bist du da auch manchmal sehr emotional.
Ja,
der das alles mitmacht und supportet und mich zum Zug bringt und zum Flughafen bringt und mitten in der Nacht wieder abholt. Also ohne wäre es wahrscheinlich noch tougher, den Alltag so zu stemmen, wie es in dieser Form läuft. Und dann waren das natürlich auch meine Vorgesetzten, meine Redaktionsleiter, die mir immer mal wieder Chancen zukommen haben lassen und die das gefördert haben und ohne die ich natürlich jetzt nicht dort wäre, wo ich bin. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und auch noch mein Sprechtrainer aus jungen Jahren. Auch ganz wichtig, ja, gehört natürlich auch dazu, zu unserer Ausbildung in irgendeiner Form. Da sind wir jetzt wieder bei der Ausbildung. Also ich habe ja damals mit Praktika gestartet. Ich glaube, dass praxisnahe Ausbildung ganz wichtig ist. Studium nebenbei gemacht, schadet auch nie. Und dann natürlich Sprechtraining. Und es hätte eigentlich nur Sprechtraining sein sollen. Und er hat aber schon gemerkt, okay, es geht jetzt nicht nur ums Beiträge vertonen. Wir schauen uns auch an, wie wirkt man vor der Kamera? Wie fühlt man sich wohl? Wie macht man das Studio zu seinem Wohnzimmer und all diese Dinge? Und ich hatte ein rollendes R.
Ah ja.
Und wenn was gar nicht geht im österreichischen TV, dann ist das ein rollendes R.
Oh, wirklich?
Und das war wirklich, wirklich beinhart, das abzutrainieren.
Ich wollte gerade sagen, wie krass, weil das ist ja so unterbewusst.
Ja, vor allem, wenn du jetzt, also natürlich spreche ich jetzt kein wahnsinnig korrektes Hochdeutsch, aber ich habe nicht diesen wahnsinnigen Dialekt, also ich lege keinen Schalter um und klinge on air anders als privat, sondern das ist so more or less the same. Und deswegen war es wahnsinnig schwierig, weil ich es auch im Alltag umstellen musste und weil für meine Mama das zu Beginn so war, du klingst nicht mehr wie du, ja, ist total fremd. Und das war wirklich ein Jahr lang richtig
krass.
Es war in meinem Kopf die ganze Zeit.
Natürlich.
Morgens beim Kaffee bestellen, ein großer Brauner und jedes Mal dieses Rrrr, wie kriege ich das rein? Und das war...
Das ist ja wie, wenn du einen Basketballspieler von rechte auf linke Hand um...
Ja, vermutlich trainierst. Ähnlich. War tough. Haben wir eine Zeit lang gedacht, okay, das wird nichts mehr. Und das haben wir toll hinbekommen und dafür bin ich eben sehr dankbar.
Wow, da haust du ja noch richtig einen raus hier zum Schluss. Spannend. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Interesting. Was waren dann da, hattet ihr bestimmte Techniken, um das zu machen?
Ja,
oder
ich hatte
du einfach immer dran denken?
Nein, natürlich hattest du ganz viele Übungen. Das geht von einer Kaffeekapsel, die du in den Mund nimmst, damit du einfach deine Zunge gar nicht rollen kann. Also, ich hatte Geschichten, die nur mit Wörtern mit R geschrieben waren. Und die habe ich wirklich, also nicht nur vor dem Schlafengehen, sondern auch an der FH während den Vorlesungen ständig. Meine Kollegen kannten diese Stories alle schon auswendig, weil ich halt wie wahnsinnig das hineintrainiert habe. Und
crazy.
Hat geholfen.
Hast du es heute noch? Denkst du heute noch mal dran?
Ich denke tatsächlich null daran.
Ah, ja.
Ich habe aber Panik, wenn jemand sagt, so nach dem Motto, keine Ahnung, im Italienischen ist ja ein rollendes R toll und es gibt ja auch Namen und Begriffe, da könntest du es auspacken und dann bin ich immer so, nein, ich will es nicht mehr probieren, also ich kann auch nicht switchen und ich will nicht switchen, weil die Gefahr, dass es zurückkommt,
Das ist ja spannend. Oh, witzig. Ja, war krass.
Ja.
Sachen, über die man sich wahrscheinlich nicht so Gedanken macht.
Nein.
Wenn die Sprache nicht so im Fokus steht.
Das stimmt.
Interesting. Ach,
genau.
Herrlich. Alina, vielen Dank auf jeden Fall für einen wunderschönen Nachmittag mit dir. Hearts go right back out to you.
Herzlichen Dank. War gar nicht so schlimm.
Sehr viel Spaß gemacht. Ja, war überhaupt nicht so schlimm. Ich hoffe, also bis auf meine Internetverbindung, die uns heute hier zweimal richtig fetten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber
so hatten wir länger was voneinander, finde ich toll.
Sehr geduldig, ja, schön. Wenn du es so siehst, habe ich ja Glück gehabt.
Und jetzt müssen wir dann mal ein Date vereinbaren, entweder in Salzburg oder an einer der Rennstrecken.
Das machen wir.
Das wäre fein.
Aber bevor wir dich entlassen, darfst du noch die Folge schließen und zwar mit einem Pep-Talk, mit einer Motivationsrede. An alle, die uns zuhören und die hoffentlich ganz viel aus deiner Geschichte gezogen haben, warum es sich lohnt und warum es die eigene Pflicht ist, für immer an die eigenen Wünsche und Träume zu glauben und nie aufzuhören, an ihnen zu arbeiten.
Ja, jetzt kommen wir wieder zu diesen klassischen Sprüchen. Harte Arbeit wird belohnt, einfach mutig sein und einfach mal probieren und man weiß nie, was um die Ecke Tolles auf einen wartet.
Und damit entlasse ich dich jetzt in den Feierabend. Tausend Dank, Alina.
Herzlichen Dank. Schön war das.